lese einen Text von Helge Adolfsen. Echt? Großer und guter Gott, vor dir darf ich mich zeigen, wie ich bin, ängstlich, unbeholfen und unsicher. Vor den prüfenden, bohrenden und abschätzenden Blicken anderer fürchte ich mich. Unter deinen Augen brauche ich keine Maske. Ich muss mich nicht verstellen, mich nicht anpassen, mich nicht verbiegen, nicht verkriechen. Ich darf mich annehmen, wie ich bin. Ich darf andere annehmen, obwohl sie so sind, wie sie sind. Ich bitte dich um ein offenes Gesicht und ein offenes Herz, damit mein Mut wächst, authentisch zu leben, einfühlsam und ehrlich zu mir selbst, zu anderen und vor dir. Lass unter deinem liebenden Blick deine bedingungslose Zuwendung reifen auf dem Feld, das mein Herz ist. Ich lese aus Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.
Ja, auf meiner Anreise heute Morgen bin ich ja von Bingen dann hier unten am Rhein entlang gefahren. Und ich muss sagen, so mit jedem Kilometer, den ich näher gekommen bin, sind mehr Erinnerungen gekommen an die 13 Jahre, die ich ja hier war. Hier in St. Goar, aber auch in Emmelshausen, in Bacharach. Und euch jetzt wiederzusehen, einige nach ganz vielen Jahren zum ersten Mal wiederzusehen, das bewegt mich wirklich sehr. Und die Zeit, die ich hier verbracht habe, war eine echt schöne Zeit mit euch. Aber jetzt ist Gegenwart. Und ich hatte einen Predigtvorschlag gemacht und der Dieter sagte dann, ja, wir sind jetzt gerade in so einem Prozess, wo wir uns öffnen wollen. Hast du nicht etwas, was da gut reinpassen würde? Und so kam dieses Thema für heute Morgen zustande. Vor ein paar Wochen habe ich was erlebt, das möchte ich nur einmal in meinem Leben erleben. Zwar mit dem Fahrrad bin ich in meine Praxis gekommen und habe dann geduscht und es war noch sehr früh am Morgen, so kurz nach 7. Und dann höre ich die Klingel und zwar die Klingel der Wohnung unter der Praxis. Und weil das mal ein Familienhaus war, so eine schöne alte Villa, gibt es da immer noch eine gemeinsame Klingelanlage. Aber ich weiß, dieser Klingelton, der ist nicht für mich. Aber Dauerklingeln, mich schon ein bisschen geärgert. Moment Pause, dann ging das Geklingel wieder los. Und dann auf einmal höre ich bei mir an der Tür klopfen, Polizei. Ich komme gerade aus der Dusche, sofort aufmachen. Und in dem Moment habe ich erst mal gedacht, überbringen die jetzt eine Todesnachricht, ist irgendwas Schlimmes passiert? Naja, und ich gerade noch was angezogen, die Tür geöffnet und da stehen 4 bewaffnete Polizisten. Und der eine hält mir ein Schreiben entgegen und sagt, Hausdurchsuchung, lassen Sie uns sofort rein. Und ich werde natürlich total blass im Gesicht. Ich war echt geschockt. Und dann fragte der eine Polizist, Sie sind doch der Herr Nutrescu? Nee, der wohnt einen Stock tiefer. Ja, aber bei Ihnen hat es doch auch geklingelt. Und dann habe ich das erklärt mit der Klingelanlage. Naja, also die in schwarz gekleideten Herren haben sich entschuldigt und sind dann einen Stock tiefer gegangen und haben da eine Hausdurchsuchung gemacht. Später erfuhr ich, dass der fast erwachsene Sohn irgendwelchen Unfug gemacht hat. Aber das brauche ich wirklich nicht nochmal in meinem Leben, dass da 4 Herren vor der Tür stehen, mit Gewalt rein wollen und mein Leben durchforsten und mir Angst machen. Aber genau das ist ja passiert, so in der Kirchengeschichte, dass Christen immer wieder eingebrochen sind in das Leben anderer, Falschgläubiger, Ungläubiger. Im 9. Jahrhundert zum Beispiel besiegte der Karl der Große die Sachsen und erließ eine Vorschrift, Zitat, sterben soll, wer Heide bleiben will und unter den Sachsen sich verbirgt, um nicht getauft zu werden. Also es war lebensgefährlich, sich nicht dem Glauben von Karl dem Großen anzuschließen. Und das Schlimme dabei war, er berief sich auch noch auf die Bibel, Matthäus 10, Vers 35, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und damit wurde dann wirklich auch eine tödliche Missionisierung des Abendlandes gerechtfertigt. Daher kennen wir alle noch so den Satz, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Das kann es nicht sein. Jesus sagt, hey, ladet Menschen ein zum Glauben. Und übrigens sagt er nicht, ladet sie ein, sondern geht hin. Wir haben ja oft so eine Komm-Struktur, ne? Wir veranstalten Gemeinde und wir erwarten, dass Menschen kommen. Aber Jesus sagt, nee, geht hin. Ganz spannend. Und wir gehen ja alle hin, nämlich in unserem Alltag. Wir arbeiten, wir haben Nachbarn, Freunde, Bekannte, Kollegen, Menschen, mit denen wir ganz normal zu tun haben in unserem Alltag. Da sind wir ja schon bei den Menschen. Und ich möchte euch so ein paar Gedanken dazu weitergeben. Was ist so vielleicht deine ganz besondere Art und Weise, Menschen in Berührung zu bringen mit dem Glauben an Gott, Menschen einzuladen, auch so Vertrauen in ihn zu wagen? Was ist eigentlich in meinem Leben so passiert? Und Glaube hat ja ganz viel mit unserer Biografie zu tun. Also überleg du noch mal, wie kommt das eigentlich, dass du heute hier sitzt? Bei mir waren es vor allen Dingen so liebevolle Begegnungen mit Menschen. Das fing mit Tante Edith an. Meine Mutter hat mich und meine 5 Geschwister in die Sonntagsschule geschickt, obwohl wir kein christliches Elternhaus hatten. Aber sie wusste, das ist nicht falsch. Und Tante Edith war die, die schon die 3-4-Jährigen mit den biblischen Geschichten vertraut gemacht hat. Und diese Tante Edith, die hat in mir so ein ganz tiefes kindliches Grundvertrauen geschaffen in Gott und dass Gott irgendwie gut ist. Später nach der turbulenten Pubertät, da gab es dann Thomas, das war so ein junger Student, der hatte so eine radikale Veränderung in seinem Leben erlebt durch den Glauben, den er vorher überhaupt nicht kannte, und jetzt voller Begeisterung machte der so Jugendarbeit bei mir im Dorf. Und dann bin ich da auch hingegangen und vom ersten Moment an hat Thomas sich für mich interessiert und war auch ganz offen, obwohl ich jetzt noch nicht so dazugehörte, dass ich mich einbringen konnte, mitarbeiten konnte. Und dann gab es so einen alten Haudegen in der ersten Gemeinde, in die ich dann gekommen bin, Karl Wilhelm Scharf. Das war so einer, der sagte, und du betest jetzt dafür, und zwar laut. Und man wagte Karl Wilhelm nicht zu widersprechen. Der war also sehr herausfordernd in seiner Art. Und so gab es immer wieder Menschen, ich denke auch an Wilfried Reuter, so in seiner zugewandten, warmherzigen Art. So gab es immer wieder Menschen in meinem Leben, die dazu beigetragen haben, dass mein Glaube gereift ist oder dass ich in Krisen nicht auf der Strecke geblieben bin, sondern mich aufgerappelt habe, Glauben neu gefunden habe. Ich habe heute so eine richtige Allergie dagegen, wenn jemand so mit einer To-Do-Liste kommt und sagt, so muss man evangelisieren, so musst du andere Menschen missionieren. Mach A, B, C, D und dann mach den Sack zu. Weil es geht nicht um irgendeinen Job, es ist auch keine Pflichtaufgabe, Glauben weiterzugeben, sondern es geht in allererster Linie um ehrliche, authentische, herzliche, um liebevolle Beziehungen. Gestern war ich im Kino, Avatar, ist ein langer Film, spielt in einer anderen Welt und die Wesen, die dort leben, die begrüßen sich, indem sie sagen, ich sehe dich. Fand ich schon sehr berührend. Also, ich sehe dich und darum geht es. Sieh die Menschen, denen du begegnest oder die Gott dir über den Weg schickt. Mach dich sehend. Und das ist eine wichtige Frage. Wenn wir uns persönlich oder ihr euch auch als Gemeinde darin engagiert, dass ihr sagt, wir möchten das, was wir selber erlebt haben mit Gott, das möchten wir so gerne weitergeben an andere. Sie sollen auch in diesen Genuss kommen, was es bedeutet, Vergebung zu erleben, Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod zu haben. Dann ist es ganz wichtig, dass wir so uns davon verabschieden, ja, dass Menschen in die Gemeinde kommen, dass das im Vordergrund steht, damit sie endlich Christen werden. Denn dann behandeln wir Menschen als Objekte. Da machen wir das Gleiche, was die Werbung macht. Also wir benutzen Menschen, um ihnen etwas zu verkaufen. Und es geht gar nicht um den Menschen selbst. Und das ist mir immer wieder begegnet, bis heute. Menschen als Objekte zu behandeln, bedeutet immer auch ihre Würde zu verletzen. Ist würdelos. Oder wir sehen die Menschen, denen wir begegnen, als Subjekte. Als jemand auf Augenhöhe. Ich sehe dich als diesen Menschen mit dieser Geschichte, mit deinen Fragen, mit deinen Freuden. Und wir befreunden uns mit ihnen, einfach, weil wir sie mögen, nicht um sie zu Christen zu machen. Es geht immer um das Du auf Augenhöhe. Denn wo andere Menschen das Gefühl bekommen, sie sind Objekt unserer Missionsbemühungen, da werden sie sich manipuliert und auch abgeschreckt fühlen. Wollen wir doch auch nicht, ne? Dass einer so der Versicherungsmann, der kommt, von dem wir genau wissen, der lobt nur den Hund und unser gutes Aussehen, weil er uns was verkaufen will. Der sieht nicht mich. Und das ist aber das alles Entscheidende, wenn wir heute darüber sprechen, wie wir Menschen mit unserem persönlichen Stil einladen können zum Glauben. Ihnen unbedingt als Subjekt begegnen. Letztlich bedeutet das, hey, Peter, ob du Christ wirst oder nicht. Ich will eine Beziehung zu dir haben. Es geht mir um dich, wirklich um dich, nicht darum, dass du meinen Glauben annimmst oder dann noch in meine Gemeinde kommst. Es geht mir um dich. Und da spüren andere Annahme und Freiheit. Und sie werden offen sein dafür, mehr von dem zu erfahren, was dich da so begeistert oder im Alltag trägt. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, wo wir ganz sensibel sein müssen, wenn wir uns das nochmal vorstellen, also du hast mit Kirche nichts am Hut, du hast keine christliche Biografie und dann kommst du auf einmal in Berührung, zum Beispiel mit einer Gemeinde oder in so einen Gottesdienst, bist du eingeladen, denkst, naja, ich gehe einfach mal mit. Der andere hat jetzt schon so oft gefragt, muss ich mal den Gefallen tun, dann gibt er endlich Ruhe. Und wenn du dann hier sozusagen zu uns kommst, wird ein Gefühl bestimmend sein, das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Die singen Lieder, die ich nicht kenne. Die gehen wie selbstverständlich mit der Bibel um und zitieren da irgendwelche Bibelstellen und ich habe keine Ahnung, wo die stehen, wie man das findet. Und die reden auch so vertraut miteinander, ich komme mir da wirklich so deplatziert vor. Vielleicht eine der größten Herausforderungen, zu versuchen, dieses Gefühl zu vermeiden, indem man einfach Menschen einlädt, um mit ihnen zu essen oder zu wandern. In meiner Gemeinde haben wir so ein Projekt gestartet, so ein Kleingruppenprojekt. Und zwar, alle, die irgendein Interesse aus der Gemeinde haben, laden ein, mit anderen dieses Interesse zu teilen. Da gibt es eine Skatgruppe von Männern. Oder ich habe Paddeln auf der LAN angeboten. Und viele andere Aktivitäten. Eine Umweltgruppe hat sich gebildet, die Müll aufsammelt in Nidderau. Und über dieses Interesse, das Menschen teilen, passieren Begegnungen. Und da sind Menschen mit dabei, die nicht in die Gottesdienste kommen, die keinen christlichen Background haben, aber die Spaß haben und die wir auf diese Art und Weise kennenlernen und in Verbindung treten. Da passiert was. Also das ist so ein Weg, das erstmal zu vermeiden, hey, wir sind von einem anderen Stern, wo kommst du her? Ich möchte euch so 6 Arten vorstellen, wie wir auf eine ganz persönliche Art und Weise Menschen interessieren können, ihnen begegnen können. Und ich illustriere die mit biblischen Beispielen und ich weise auch darauf hin, hey, wenn du dieser Typ bist, dann gibt es immer auch einen Punkt, wo du gut aufpassen musst. Der erste Stil ist der konfrontative Stil. Also dafür steht Petrus. Petrus ist ja ein Haudegen. Der geht in die Auseinandersetzung. Petrus, das ist der Draufgänger, der springt ins Wasser und läuft auf dem See Jesus entgegen. Der schlägt einem Soldaten das Ohr ab. Ein Macher. Und dann an Pfingsten steht er vor vielen tausend Leuten und er sagt ihnen ins Gesicht, ihr habt den Messias umgebracht. Kehrt um und vertraut dem, den ihr umgebracht habt, euer Leben an. Lebensgefährlich, was er da macht. Aber der konfrontiert die Leute ungeschminkt. Und weil Petrus so ein direkter Typ ist, passt zu ihm auch dieser konfrontative Stil. Also wenn du Charaktereigenschaften hast, wie mutig, optimistisch, beherzt, selbstsicher, direkt, bestimmt, dann bist du vermutlich so ein konfrontativer Typ. Ich erinnere mich, ein Pastor erzählte mir, da gab es jemanden zu ihm, der wirklich echt Scheiß gebaut hat und der sein Leben unbedingt in Ordnung bringen musste. Und dem hat er gesagt, wenn du dich nicht änderst, kommst du in die Hölle. Kann man jetzt drüber streiten, ob man sowas sagen darf, aber der war sehr konfrontativ. Oder ich kenne einen anderen, Peter heißt der, der ist Chef einer großen Firma und der hat so einen Verkaufsleiter, dem sagt er, wenn du so weitermachst, fährst du dein Leben vor die Wand. Was du brauchst, ist Jesus. Das sind Menschen, die haben diesen Stil, direkt, gerade heraus zu konfrontieren. Für diese Petrus-Typen ist aber wichtig, dass sie nie vergessen, nicht nur die Wahrheit zu sagen, sondern die Wahrheit immer mit Liebe. Dass sie, wenn sie ungeschminkt reden, doch zugleich auch aus dem Motiv der Liebe herausreden. Sensibilität und Taktgefühl, das sind die Lernfelder für diese Konfrontateure. Der zweite Stil ist der intellektuelle Stil. Dafür steht ja der hochgebildete Paulus. Apostelgeschichte 17 erzählt davon, wie er ja vor den klügsten Köpfen seiner Zeit da in Athen vor den Philosophen eine Rede hält. Der macht das nicht konfrontativ, sondern argumentativ. Die hätten ihm sonst auch nicht länger zugehört. Und Paulus beginnt dann mit dem unbekannten Gott und baut dann eine logisch-sachliche Argumentation auf bis hin zur Auferstehung von Jesus. Und die bleiben dabei, denn sie denken gerne und sie bekommen gerne neue Gedanken, die Zuhörer. Also Menschen, so die einen intellektuellen Stil haben, die lieben das, über den Glauben zu diskutieren. mit Gedanken zu jonglieren. Die sind auch sehr interessiert an der Position des anderen. Die stellen Fragen wie, was denken Sie eigentlich? Oder warum? Oder woher wissen Sie das? Es gibt Menschen, die können gerade über diese intellektuelle Schiene erreicht werden. Argumentativ. Ich denke an einen ganz, ganz klugen Kopf, den ich mal eine Zeit lang begleitet habe. Wirklich einer der klügsten Menschen, die mir je begegnet sind. Und der kam aus einer christlichen Familie, hatte aber selber nichts damit zu tun und sagte dann zu mir, Herr Hippler, ich glaube, ich muss mich auch mit der Frage nach Glauben auseinandersetzen. Wie mache ich das? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, kaufen Sie sich eine Bibel und fliegen Sie nach Neuseeland für 3 Wochen und lesen Sie die Bibel. Und Gott hat versprochen, wenn wir ihn von Herzen suchen werden, wird er sich von uns finden lassen. Und er hat es wirklich gemacht. 3 Wochen mit dem Wohnmobil, Neuseeland unterwegs, und dann kam er wieder und sagte, Herr Hippler, es ist passiert. Und er erzählte mir, er hätte ja das Neue Testament 3-4 Mal gelesen, und dann sagte er, als ich beim 3. Mal die Leidensgeschichte aus Lukas las, da wusste ich auf einmal, es ist alles wahr. Und dann dieser kluge Kopf sagte, naja, ich hätte ein paar Sachen anders formuliert als Paulus. Das war jemand, der über die intellektuelle Auseinandersetzung, über das Nachdenken von Gott erreicht wurde. Das sind Menschen, denen muss man gute Antworten geben auf die Theodizee-Frage. Warum lässt Gott das zu? Mit Argumenten auf denjenigen eingehen. Oder die Frage, wie ist unsere Welt entstanden? Oder die Frage, was kommt nach dem Tod? Da darf man nicht einfach nur so ein paar Bibelverse runterbeten, sondern ins Gespräch kommen, argumentieren, Argumente aufgreifen, widerlegen. Der Intellektuelle muss allerdings aufpassen, dass er nicht in so eine Art Machtkampf gerät. Ne? Wer hat jetzt Recht? Denn dann ist die Beziehung verloren. Es gibt den erzählenden Stil. Früher sagte man ja so Zeugnis geben. Fromme Formulierung. Als ich so in den Gemeinde gefunden habe, fand ich das eine ganz blöde Formulierung. Zeugnisse fand ich nie so gut. Zeugnis geben. Hä? Ist einfach nur davon gemeint, erzähl, was du erlebst. Johannes 8, da kommt so ein Blinder vor, der durch Jesus das Augenlicht zurückgekriegt hat. Und die Jesusfeindlichen, die religiösen Führer, die laufen ihm danach, stellen ihn zur Rede. Und dieser ehemals Blinde, der konfrontiert nicht, der argumentiert nicht, sondern er erzählt ganz einfach seine Erfahrung, die er mit Jesus gemacht hat. Zitat, ich war blind, jetzt gar nicht sehen. Und dieser Jesus hat was damit zu tun. Also dieser erzählende Stil, der greift einfach meine Erfahrung auf. Ich gebe die weiter. Sagst du einem Kollegen, hey, ich muss dir erzählen, was Verrücktes mir da diese Woche passiert ist. Du kennst doch die beiden da aus der anderen Abteilung. Also ich bete dafür, dass ich mit denen, die echt so ätzend sind, die mir das ganz schön schwer machen hier meine Arbeit, dass da Folgendes passiert. Ich bete einfach für die, und weißt du, was dann passiert ist? Oder du erzählst von der Krise und sagst, du denkst sicher, bei mir geht immer alles glatt oder ich bin immer gut drauf. Du, es gab mal eine Zeit, da ging es mir echt dreckig. Und du erzählst davon und was dir vielleicht in dieser Zeit geholfen hat. Also Menschen mit diesem Stil, die sind sehr kommunikativ. Manchmal natürlich auch von ihren eigenen Erfahrungen überwältigt. Aber sie haben den Mut, andere reingucken zu lassen, so in ihren Alltag, in ihre Stärken und in ihre Schwächen. Erzählen von Krisen, von Brüchen, aber auch, was sie berührt hat oder wie andere sie berührt haben. Also für den erzählenden Typ ist es wichtig und er muss darauf achten, dass auch der andere erzählen darf. Und nicht nur ich meins immer weitergebe, sondern dass ich auch offen bin für die Erzählung des anderen. Ein vierter Typ, das ist der beziehungsorientierte Typ. Nochmal ein ganz anderer Stil. Matthäus steht dafür, der kleine Zöllner. Viele Leute kennen ihn in der Stadt und er hat tatsächlich eine ganze Menge Freunde wohl. Andere können ihn überhaupt nicht leiden. Aber er liebt es, in Beziehung mit Leuten zu sein. So ein echter Netzwerker, würden wir heute sagen. Und eines Tages lernt er Jesus kennen. Und diese Beziehung verändert ja sein Leben total. Und jetzt ist für diesen Matthäus, der beziehungsorientiert ist, klar, meine vielen Freunde müssen auch Jesus kennenlernen. Und dafür organisiert Matthäus dann eine Party mit tollem Essen, vielen Gästen und er lädt Jesus auch dazu ein. Also Matthäus schlägt keine intellektuellen Schlachten, sondern er investiert in freundschaftliche Beziehungen, ist ein Vertrauensschaffer. Und weil seine Freunde ihm vertrauen, kommen sie. Und über diesen Weg kommen sie in Berührung mit Jesus. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn du zu einem Menschen eine Beziehung aufbaust und dieser Mensch dir zu vertrauen beginnt, dann wird er sich auch trauen, mal mitzukommen. Oder trauen, mehr aufzunehmen. Aber das setzt immer Vertrauen voraus. Und mit so beziehungsorientierten Typen, und der Wilfried Reuter war sicher so einer, da ist man gerne zusammen, weil das sind Menschen, die sind warmherzig, die sind empathisch, die sind kontaktfreudig. Die lieben es einfach, mit anderen Zeit zu verbringen. Und hier ist die Herausforderung, dass man ein bisschen aufpassen muss, so als beziehungsorientierter Typ, dass man sich nicht zu sehr an andere anpasst, sondern manchmal auch dennoch bei eigenen Überzeugungen bleibt. Also, dass man nicht genauso besoffen nach Hause geht wie die anderen Männer, die sich da getroffen haben, sondern dass man sagt, nee, ich habe da einen anderen Wert. Ich passe mich an der Stelle doch nicht an und stehe dazu. Fünftens, es gibt einen dienenden Stil. Die Apostelgeschichte erzählt so von einer Frau, die das auf eine eindrückliche Art und Weise gelebt hat. Kapitel 9, Vers 36, in der Stadt Joppe lebte eine Frau, die sich zu Jesus bekannte. Sie hieß Tabitha. Der Name bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Armen. Wahnsinn, das wird so über ihr Leben gesagt. Sie tat viel Gutes, diese Gazelle, und die half den Armen. Sie ist keine Frau auf der großen Bühne, wie du vielleicht auch nicht. Sie wirkt im Hintergrund, schwingt keine großen Reden, sondern sie hilft da, wo Hilfe gebraucht wird. Dieser Stil bietet einfach Hilfe an. Ich diene. Ich habe gehört, ihr zieht in 2 Wochen um. Braucht ihr noch Helfer? Lisbeth, wer gießt dir eigentlich jetzt die Rosen, wo du doch gerade die Bandscheiben-OP hattest? Wird dir gerne helfen, passt am Freitagnachmittag. Also Hilfe anbieten, offenes Auge dafür. Ich liebe so Menschen mit Hilfsbereitschaft. Also wie viel es davon gibt, merkt man, wenn man tatsächlich mal umziehen muss. Oder auf einmal durch eine gesundheitliche Einschränkung auf Hilfe angewiesen ist. Wir haben eine Gruppe in unserer Gemeinde, die sind nur deshalb da, weil es vor allen Dingen eine Frau in der Gemeinde gibt, die sich um syrische Flüchtlinge gekümmert hat. Und wirklich einfach nur gekümmert, was brauchen die, wie kann ich denen helfen, wie kann ich die in Kontakt bringen mit anderen, die ihnen helfen können. Und auf dem Weg sind die schließlich in unsere Gemeinde gekommen. Oder wir haben als Gemeinde bei Ausbruch des Ukraine-Krieges gesagt, wir wollen unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen für eine Familie. Und dann ist eine ukrainische Familie mit 3 Kindern gekommen. Keine Christen, keinen christlichen Hintergrund. Aber wir haben denen versucht, das zu geben, was sie brauchten in den ersten Monaten. Solange waren die bei uns in den Räumen und dann haben sie ein eigenes kleines Häuschen in Nidderau gefunden. Und sie waren Weihnachten wieder bei uns im Gottesdienst. Der dienende Stil. Und ich mache das einfach, weil ich dich mag. Nicht, weil ich damit etwas erreichen will. Jetzt habe ich dir schon 3-mal beim Umzug geholfen, jetzt kannst du aber mit in die Gemeinde kommen. Das ist nicht dienend. Es sei denn, du hast auch den konfrontativen Stil, dann wird das wieder passen. Und das ist genau auch so die Gefahr. Also, dass ich das nicht aus einem Helfersyndrom heraus mache. Denn das sind Menschen, die helfen nicht, weil es ihnen wirklich um die anderen geht, sondern es geht ihnen um ihre eigene Reputation, um die eigene Anerkennung, die sie eben bekommen als diese Helfer, dass sie darin gesehen werden. Dann ist die Motivation schräg. Da muss ich aufpassen. Und ich muss natürlich als jemand, der sehr hilfsbereit ist, auch aufpassen, dass ich mich mit meinen Kräften nicht überfordere. Denn manchmal gibt es Menschen, die nicht nur ein bisschen Hilfe wollen, sondern mehr und mehr und mehr. Und ich merke auf einmal, es bringt mich an die Grenzen. Und zuletzt der einladende Stil. Den macht Jesus uns selber vor, als er da am Jakobsbrunnen sitzt und die Frau kommt, um Wasser zu schöpfen. Die kommen ins Gespräch. Jesus bietet ihr Lebenswasser an. Die Frau weiß erst gar nicht, was Jesus damit meint. Aber als Jesus mit ihr über Beziehungen, über Liebe, aber auch über Verletzungen spricht, da versteht sie auf einmal, was Jesus ihr anzubieten hat. Wow. Und Jesus hat in ihr diese tiefste Sehnsucht geweckt und auch gesagt, wie sie sich stillen kann. Ein Wasser, wovon man nicht wieder und wieder durstig wird, sondern das wirklich den Durst des Herzens stillt. Und Jesus lädt sie ein, davon zu trinken. Und die Frau ist so berührt, dass sie dann ins Dorf läuft und erzählt den anderen davon. Der weiß alles über mich. Und sie muss das auf eine Art und Weise gemacht haben, dass die Leute so neugierig wurden, dass sie ja dann mitgegangen sind. Und dann wird da erzählt im Johannesevangelium, dass das ganze Dorf zum Glauben fand an Jesus. Jesus hat sie eingeladen und sie hat sofort das ganze Dorf eingeladen. Das ist schon sehr stark, wenn jemand so eine einladende, gewinnende Art hat. Also, wenn es dir gelingt, die Bedürfnisse des anderen zu identifizieren und denjenigen einzuladen, diese in Kontakt mit Gott zu stillen. Also wenn du merkst, da hat jemand diese tiefe Sehnsucht und es gelingt dir, diesen Menschen einzuladen, zu sagen, und mit dieser Sehnsucht bist du bei Gott willkommen oder auf diese Art und Weise kannst du sie füllen. Der einladende Stil. Und jetzt ist klar, also wir sind nicht rein rassig einem einzelnen Stil zuzuordnen, aber du kannst mal so für dich überlegen, was ist vielleicht deine besondere Stärke? Und ich muss nicht wie der Dieter sein oder wie jemand anders, sondern ich darf meinen eigenen Stil haben. Aber ich bin ganz sicher, jeder von uns wird sich da irgendwo wiederfinden. Wir sehen nochmal die 6 Stile. Und im Lauf unseres Lebens können wir uns auch ein bisschen verändern. Vielleicht wird der Konfrontative ein bisschen dienender oder der Erzählende etwas konfrontativer. Ich bin heute direkter an manchen Stellen, als ich das vor 20 Jahren war. Aber jeder von uns hat tolle Möglichkeiten, auf diese unterschiedlichen Wege Menschen neugierig zu machen, ihnen zu begegnen, sie zu sehen, zu lieben. Und weil Jesus in dir ist, werden sie auf diese Art und Weise auch automatisch in Kontakt mit Jesus kommen. In meiner therapeutischen Arbeit begegne ich Menschen anderer Religion, die sind natürlich auch bei mir willkommen, Atheisten. Und manchmal stelle ich mir vor, wie Jesus da mitsitzt und längst schon an diesem Menschen ganz nah dran ist. Der weiß das nur noch nicht, aber der ist mit dabei. Und wenn wir das so sehen, Jesus in mir, und dadurch kommt automatisch ein anderer Mensch auch mit Jesus in Kontakt und ich sehe, Jesus ist schon bei diesem Menschen, dann kann ich ganz entspannt meine Art und Weise, Glauben weiterzugeben, leben. Amen.